Nah dran gehen in die spannende Welt der Genossenschaften, dem Podcast des Raiffeisenverbandes Südtirol. Heute mit Irene Schlechtleitner.
Herzlich willkommen beim Podcast Nah dran gehen, eine Initiative des Raiffeisenverbandes Südtirol zum Internationalen Jahr der Genossenschaften. Mein heutiger Gast ist ein weitgereister Mensch. Vielleicht sogar der Obmann einer Raiffeisen-Genossenschaft mit den meisten Stempeln im Pass. Heute kommt er aus Goofydown in den Weltladen nach Klausen. Herzlich willkommen, Hans-Peter Wikola, und danke fürs Dabeisein.
Gerne, freut mich.
Hans-Peter Wikola, du hast ein sehr vielseitiges Leben hinter dir. Mir ist klar, darüber kann man stundenlang reden. Aber lass uns einfach an den Beginn zurückkehren. Also du bist in Goofydown aufgewachsen und hast dann nach der Oberschule in Venedig moderne Sprachen, Französisch, Englisch, Deutsch und Literatur studiert und bereits als Student für die Biennale und für die italienische Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet. Und 1990 hat sich für die dann die Möglichkeit geboten, nach Mosambik zu gehen.
Ja, auf jeden Fall. Eine internationale Arbeit hat mich schon immer interessiert, deswegen habe ich auch Sprachen studiert und bin ja auch schon während meiner Jugendzeit und während meinen Studienjahren viel gereist, habe viel im Ausland auch Semester absolviert und mit großem Interesse und großer Neugierde für fast alles. Und die Gelegenheit für die italienische Kooperation, Entwicklungszusammenarbeit in Mosambik zu arbeiten, das war schon der ausschlaggebende Moment, weil es hat viele neue Möglichkeiten eröffnet, weil ich da viele Leute kennengelernt habe von verschiedenen humanitären Organisationen. Ich habe verstanden, dass das humanitäre Hilfe wirklich was Tolles ist für mich und mich in meinem Element fühlen lässt.
Und neben den ganz vielen Engagements, vor allem in Afrika, hast du über 30 Jahre an vorderster Front für das Welternährungsprogramm gearbeitet.
Richtig. Ich habe mich dann zu der Zeit an mehreren Organisationen, NGOs beworben und habe da ein Angebot gekriegt, nach Angola zu wechseln. Dann hat die Karriere bei den Vereinten Nationen angefangen, besonders in den Kriseneinsätzen, humanitäre Kriseneinsätze in Konfliktgebieten und Katastrophengebieten. Und das ist dann halt für über 30 Jahre so weitergegangen. Ich habe dann seit den 90er Jahren die meisten Konflikte und Katastrophen in den verschiedenen Ländern, vor allem in Afrika, aber auch in Asien, im Nahen Osten und in Lateinamerika miterlebt. Und ja, hat sich auch entwickelt. Anfangs waren es mehr Krisensituationen, Konfliktherde, aber dann ab den Jahren 2005 sind immer mehr Naturkatastrophen geworden, für die ich dann eingesetzt wurde, vor allem im Sahelgebiet, besonders aber auch im südlichen Afrika und so weiter.
Und für jemand, der noch nie was mit humanitärer Hilfe zu tun gehabt hat, wie kann man sich denn so einen Einsatz vorstellen?
Man versucht oder man soll auf jeden Fall die Regierung, die nationalen Behörden, Institutionen, die verantwortlichen Ministerien und so weiter mit einbeziehen, schon in der Bestandsaufnahme zu schauen, wo sich die Flüchtlinge aufhalten und welchen Zugang und welche Infrastrukturen es dort gibt und welche Bedürfnisse Flüchtlinge haben, weil die können auch ganz verschieden sein, je nach Bedingungen in den verschiedenen Gegenden, Regionen, wo die Flüchtlinge aufgenommen worden sind oder deren Herkunftsland. Und dann muss man eben die ganze Logistik und eben die Struktur für die Lagerung, für die Verteilung und für die Sicherheit und so weiter muss man organisieren und gewährleisten und koordinieren und überwachen und darüber berichten.
Ja. Im Bereich der humanitären Hilfe hat sich ja auch total viel geändert. Wenn du jetzt deine Anfangsphase mit deiner Schlussphase vergleichst, was sind denn die markantesten Veränderungen, die dir aufgefallen sind?
Das ist wirklich vielleicht die heikelste Frage, weil ich bin nach vielen Jahrzehnten humanitärer Hilfe zum Schluss gekommen, dass bei der humanitären Hilfeleistung oder Entwicklungszusammenarbeit man eben vorsichtiger und viel kritischer und auch zurückhaltender vorgehen sollte. Ja. humanitäre Organisationen, die können bestimmte Hilfe leisten und mit guten Absichten meistens, ja. Aber dann sind andere Regierungen, die eine andere Agenda haben oder andere Absichten, andere Ziele haben. Wir wissen ja, die meisten sind auf Ländereien aus oder auf Bodenschätze oder auf strategische Positionen und so weiter, die spielen natürlich eine andere Rolle. Und das richtig zu integrieren zum Vorteil von der lokalen Bevölkerung, das klappt kaum oder fast nie, weil eben die Absichten von den verschiedenen Interventionisten, es handelt sich ja immer um Interventionismus, humanitärer Einsatz ist ja auch eine Art von Interventionismus, sage ich. Es gibt nicht nur den wirtschaftlichen oder den militärischen oder den Finanzinterventionismus oder noch viele mehr. Ich würde auch den humanitären Einsatz als eine Art Interventionismus bezeichnen.
Und dennoch ist die Arbeit vom Welternährungsprogramm 2020 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Was hat das für dich bedeutet?
Für mich war das schon eine große Ehre und ich habe das gerne entgegengenommen als Teil als Mitarbeiter, langjähriger Mitarbeiter, Funktionär vom Welternährungsprogramm, weil ich habe natürlich meine Arbeit immer mit den besten Absichten gemacht und mit großem Engagement und war schon ein tolles Gefühl, Teil von dem zu sein. Und das Welternährungsprogramm, muss ich sagen, hat auch eine wichtige Arbeit geleistet mit Hilfslieferungen oder humanitäre Unterstützung in Krisengebieten, um auch Konflikte zu vermeiden und das Leiden der Bevölkerung zu lindern. Und vieles ist gut gelaufen, andere Sachen sind auch nicht so gut gelaufen, immer wie es halt so ist. Aber nachdem das ja der Friedensnobelpreis jedes Jahr vergeben wird, dann bin ich ganz beruhigt, dass das Welternährungsprogramm auch diesen Preis bekommen hat, wenn ich den vergleiche, der an viele andere vergeben wird, an denen ich den Preis eher nicht vergeben hätte.
Du hast vorher auch Gefahren angesprochen. Hat es einmal eine Gefahr gegeben in deiner ganzen Tätigkeit, wo es wirklich um dein Leben gegangen ist?
Ja, meine Aktivitäten waren voller Gefahren die ganze Zeit. Ob mir das immer bewusst war oder nicht, das wird mir jetzt eher mehr bewusst als zu der Zeit, wo ich mit in der Gefahr drin operiert oder aktiv war. Zum Beispiel in Angola schon, das war ganz ein arger, ganz ein heftiger, ganz ein gewaltiger Konflikt. Da habe ich immer in verschiedenen Enklaven gearbeitet, ja, wo ich reingeflogen worden bin und um überhaupt landen zu können, da vom mehreren tausend Metern in Höhe da hinunter eine Spirale machen müsste, weil man sonst in die Reichweite von den Rebellen gekommen würde. Sind wir auch öfters gekommen, beschossen worden mit Cargoflügen oder mit auf den Flügen, auf denen ich gesessen bin, sind beschossen worden. Die Minen, die waren eine große Gefahr. Einmal zum Beispiel war ich auf einem solchen, ohne uns bewusst zu sein, waren wir auf so einem solchen Minenfeld unterwegs und der Kollege, der hinter mir, ein lokaler Angestellter, der hinter mir war, der hat die Mine gemerkt, ich hatte sie nicht gemerkt und da hat mich gerade den letzten Moment noch weggerissen vor der Mine, sonst würde ich hier vielleicht ohne die beiden Beine sitzen zu diesem Interview, ja. Ja, aber auch viel von den Luftangriffen beschossen worden, von einer oder von der anderen Seite. Und dann musste ich in den Bunker reinlaufen, aber das war auch nicht so. Das war auch in so einem beiläufiger, nicht ganz sicherer Bunker, das alles gewackelt hat und alles ringsherum runtergebrochen ist. Viele und viele mehr solcher Situationen, ja.
Also das ist Abenteuer pur oder eigentlich Lebenskampf.
Ja, genau, Abenteuer, ja.
Aber was macht das oder was hat es mit dir gemacht?
Ja, der Überlebenskampf oder die Herausforderung, besser gesagt, haben mir schon entsprochen. Das, mit dem kann ich ganz gut umgehen. Ich habe lieber Herausforderungen als keine Herausforderungen oder ein belangloses Leben. Und das Leben, das Vorteilhafte und das angenehme und feine Leben in Südtirol, ich bin ja immer wieder nach Südtirol auf Ferien zurückgekommen, das habe ich wirklich genossen und habe einfach die zwei Welten unterschieden zwischen Europa, Südtirol, Italien, Mitteleuropa, was es ist und die Krisenherde, wo ich im Einsatz war. Ja, das waren einfach zwei verschiedene Welten, mit denen ich gut umgehen konnte. Wenn ich hier war, dann habe ich kaum an das, was hinten war, hinter mir war, gedacht. Und wenn ich dort war, dann habe ich schon oft gedacht und habe mich auch interessiert, was hier läuft. Habe viel Radio Südtirol gehört und auch die Musik gehört. Und die hat mir schon viel Mut gegeben auch. Ja. Schöne Momente bereitet, wenn ich die Gelegenheit hatte, das auf Internet zu hören, wenn das überhaupt funktioniert hat. Oder was ich halt eben von zu Hause mit hatte. Oder mal ein bisschen hartes Brot oder Speck oder die paar Sachen, gute Marmelade von der Mama. Die Sachen, die habe ich dann schon genossen.
Südtiroler Musik, um Krisen besser zu überstehen. Ein Exportgut.
Ja,
und du bist ja jetzt seit Volksjahr in Pension und wieder fix da in Südtirol zurückgekehrt. Warum ist es Südtirol geworden? Du hättest ja können in jedes x-beliebige Land der Welt gehen.
Ja, das stimmt. Das war schon auch eine Idee von mir, da in einem oder einem anderen Land, wo es mir besonders gefallen hat, zum Beispiel Angola, ja, oder in Kenia hat es mir, oder auch viele andere Länder hat es mir ganz gut gefallen, auch Lateinamerika, Kolumbien wäre ein interessantes Land, aber das hat weit weg. Und auch wenn ich da viele Leute kennengelernt habe, guten Freundeskreis bekommen habe, habe ich auch gemerkt, da mit der Zeit, dass Südtirol doch meine Heimat ist, wo ich mich wohlfühle, ja, wo ich mir vorstellen kann, jetzt nach meiner Pensionierung wirklich gut zu leben und zufrieden und ausgeglichen und noch was vielleicht noch was beizutragen zur Gesellschaft hier, soweit es die Möglichkeiten gibt. Und ich bin mit der Entscheidung bin ich schon zufrieden, aber mit dem Gedanken, da mich irgendwo anders niederzulassen, weil ich so viele Jahre vor allem in Afrika war, mehr oder in einem Land mehr, in einem anderen Land weniger zu Hause gefühlt habe und recht integriert war, bin ich jetzt schon froh, dass ich zurück in Südtirol bin. Und als Südtiroler bin ich dann da noch mehr zu Hause, fühle ich mich daheim.
Ja. Und was hat dich persönlich bewegt, die Obmannschaft von Weltladen Clausen zu übernehmen?
Ja, wenn ich wieder zurück war und jetzt nach meiner Pensionierung, ja, da hat es mehrere Möglichkeiten gegeben und eine von den Möglichkeiten war mit dem Weltladen, wo ich auch schon Vorträge gemacht habe und dann ist es eben dazu gekommen, dass ich in den Ausschuss gewählt worden bin und vom Ausschuss dann zum Vorstand vom Weltladen, vom einen zum anderen. Aber es ist nicht das Einzige. Das Gleiche war auch beim Alpenverein. Und bin auch engagiert bei Umweltgruppen, zum Beispiel bei der Gruppe, da war ich Gründungsmitglied, die Oldies for Future, ja, ja, die sich um Umweltbelangen kümmern und zusammen mit anderen Umweltorganisationen in Südtirol, mit dem Dachverband und so weiter. Oder auch die Umsetzung von Klimaplan Südtirol 2040 engagieren, ja, nicht nur immer protestieren oder demonstrieren und kritisieren, sondern auch was tun, was konkret tun, um helfen, um beizutragen, die Ziele von dem Klimaplan in Realität umzusetzen. Ja, das ist viel wichtiger, als wir allem zu diskutieren und zu protestieren. Mit denen ist oft nicht so viel getan. Und was da quasi fast vergessen hat, Wanderleiter. Ich habe die Wanderleiter-Ausbildung gemacht. Das macht sehr, sehr viel Spaß, weil in Kontakt mit Leuten, auch mit Leuten, die von weit weg kommen. Ich spreche mehrere Sprachen, recht gut.
Wie viele Sprachen sprichst du?
Ja, die 5, 6 Sprachen spreche ich recht fließend.
Zähl mal auf.
Ja, also fangen wir ganz von Westen drüben an. Portugiesisch, Spanisch, Französisch, natürlich Italienisch, Englisch, Deutsch. Ich habe auch früher Russisch gelernt und habe eben 3 Jahre in früheren Jugoslawien. Übrigens, da war es auch sehr heikel, wenn ich früheren Jugoslawien werden kriege. Da habe ich eben das Serbo-Kroatisch, was auch eine slawische Sprache ist, habe ich mich schon ganz gut unterhalten und auseinandersetzen können. Jetzt kann ich nicht sagen, dass ich das jetzt spreche noch, aber ich kann ganz gut verstehen und wird da auch wieder nach einer Zeit lang wieder reinkommen.
Und so. Du würdest eine serbo-kroatische Wandergruppe sicher führen können?
Wird gehen, ja.
Und um nochmal zurückzukommen auf deine Obmannschaft, welche Akzente möchtest du als Obmann vom Weltladen Clausen setzen?
Ja, das mehr Bewusstsein zu schaffen oder die Leute mehr zu sensibilisieren über den fairen Handel, ja, um den Leuten zu verstehen zu geben, wie das abläuft da mit der Produktion und mit den Lieferketten und mit den Plattformen und so weiter, wie das alles abläuft, wie fair oder wie unfair das wirklich ist. Ja, einfach das Bewusstsein zu schaffen, jedem zu verstehen zu geben, welchen Beitrag das er da, welche Rolle das jeder Einzelne hat, der hat die Rolle. Die Sachen machen ja nicht immer ich als Präsident oder in anderen Bereichen die Leute, die in einem Ausschuss sitzen, sondern jeder hat seine Rolle auch. Aber da muss man eben das Bewusstsein dafür schaffen, die Leute davon überzeugen und dafür zu gewinnen.
Nah dran gehen. Der Podcast des Raiffeisenverbandes Südtirol.
Das haben wir schon beim Motto des diesjährigen Internationalen Jahr der Genossenschaften. Genossenschaften schaffen eine bessere Welt. Was haltest du davon?
Halte ich viel davon, weil zusammen kann man viel mehr erreichen, ist man viel stärker, ist man viel gewichtiger und hat man mehr Kraft, mehr Energie und da kann man sich gegenseitig aushelfen in der Genossenschaft. Genossenschaft ist wie eine Familie praktisch, da kann allerhand passieren und in einer Genossenschaft mit Mitgliedern, die beitragen und die sich engagieren und die gemeinsame Ziele verfolgen, die sind natürlich viel stärker und können viel mehr erreichen. Ja. Bei meiner Arbeit, da hat es ja auch die Unterstützung für Kleinbauern, für Genossenschaften, für Frauengruppen und so weiter gegeben. Das hat schon viel gebracht, das war schon ausschlaggebend, um denen auf die Beine zu helfen.
Wie war es für die zu erfahren, dass eine von den ersten Amtshandlungen vom neuen amerikanischen Präsidenten war, die Finanzierung für die internationalen Hilfsprogramme zu stoppen? Wie war das für die?
Und das war wirklich ein Schlag, überraschend kann ich nicht sagen, aber das war eine schlechte Nachricht, ganz kurz formuliert. Weil so viele Mühen gemacht worden sind von der internationalen Gemeinschaft, von humanitären Organisationen zusammen mit lokalen Institutionen und Behörden und Regierungen, um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Ja, die jetzt schon von 2000 bis 2015 waren das ja die Millennium-Ziele und von 2015 bis 2030 sind es die Nachhaltigkeitsziele. Also ist da bis zu einem bestimmten Punkt, bis vor der Pandemie ist ein großer Fortschritt gemacht worden von insgesamt 17 Zielen. Nicht alle 17, aber die meisten von denen ist so ein großer Fortschritt gemacht worden. Und wie das mit der Pandemie gehandhabt worden ist, das war ein großer Rückschritt leider. Ja. Da waren die Entscheidungen von den Maßnahmen der Pandemie noch schlimmer als die Pandemie selber. Ja. Ich war da auch unterwegs in Afrika. Im Einsatz, trotz Pandemie und habe gesehen, welche Auswirkungen solche Entscheidungen gehabt haben für Leute, die sowieso keinen Lebensunterhalt haben. Sehr großer Unterschied, ob wir haben ein großes Polster, wir haben einen großen Rückhalt, wir haben einen großen Kühlschrank daheim mit und einen Keller und eine Speise mit vielen Sachen drin. Das ist der Fall von ganz meisten Ländern und von meisten Leuten in Afrika oder in anderen Gegenden nicht so. Also ja, das hat einen großen Einfluss gehabt. Aber dann jetzt diese Entscheidung, das ist ein großer Rückschritt dann. Dann ist wirklich die ganzen Fortschritte, die gemacht worden sind da in Gefahr. Das hat wirklich verheerende Ausmaße jetzt, ja. Aber natürlich müssten da die lokalen Behörden mehr beitragen, ja, und sich nicht so sehr auf internationale Kooperationen von Hilfen von draußen verlassen. Ja. Und das ist höchstwahrscheinlich das Ziel von Trump. Ja. Da hätte die internationale Gemeinschaft an humanitären und Entwicklungsorganisationen schon besser aufpassen müssen, auf jeden Fall. Und das habe ich auch während meiner Zeit immer angeprangert, dass höchste Zeit wäre, in vielen Flüchtlingssituationen, Flüchtlingslagern oder Projekten und Unterstützungen, Kooperationen mit Regierungen, mit Behörden, da eben langsam oder eher schnell sich zurückzuziehen und das zu übergeben, dass die Leute selbstständig werden.
Und haben die Weltläden, das sind in den 90er Jahren entstanden, auch mit der Idee, gerechte Preise zu zahlen und eben weg von den multinationalen Firmen und die Welt unter Anführungszeichen besser zu machen. Was haben denn die Südtiroler Weltläden aus deiner Sicht bis heute bewirkt?
Im kleinen Niveau natürlich schon, ja. Irgendwas ist da schon erreicht worden, weil die 15 Weltkleinen, die es da gibt in Südtirol, die verkaufen ja was. Und die meisten Produkte sind ja von entweder von lokalen Biobauern, die auch unterstützt werden müssen, und Kooperativen von den Gemeinschaften aus den südlichen Hemisphäre, die eben Schwierigkeiten haben, ihre Produkte zu fairen Preisen an den Konsumenten zu bringen. Na, hat bestimmt was gebracht, aber sollte natürlich viel mehr bringen. Ich würde es als ein Tropfen auf den heißen Stein bezeichnen, wenn man die globale Situation anschaut und wenn man beobachtet, was dann die multinationalen Konzerne, die großen Konzerne da auf den Weg bringen und welchen Umsatz die großen Konzerne da haben mit ihren Produktionen, mit ihren Verkäufen. Da ist noch viel Aufholbedarf.
Viel Luft nach oben.
Ja.
Und wenn du jetzt abschließend eine Botschaft abgeben möchtest an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, was würdest du jetzt sagen?
Das ist der Aspekt von, in Englisch sagt man Care, Cura, ne? Das, zu pflegen, ne? Die Sachen zu pflegen, aufmerksam sein, offen und kommunikativ und zugänglich zu sein und eben was mitzugeben, was weiterzugeben und nicht unbedingt immer kommerziell, geschäftlich zu denken, schon wichtig ist. Und die andere Sache ist eben, was ich jetzt öfters umgesprochen habe, das Bewusstsein, die Bewusstseinsbildung, dass man sich da wirklich die Mühe machen sollte, das bisschen Mühe, sich Gedanken zu machen und sich ein Bild zu machen von der Situation und eine bestimmte Haltung einzunehmen, was alles um uns herum, von der Politik bis zur Wirtschaft und der ganzen finanziellen Entwicklung, geopolitischen Entwicklung anbelangt. Das finde ich auch ganz interessant, weil das betrifft uns ja. Ne? Auf einmal sind wir überrascht und meinen, na, das habe ich mir nicht gedacht. Ja. Aber das hast du nicht gedacht, weil du das nicht beobachtet hast, weil du das nicht verfolgt hast. Ja. Das finde ich schon auch wichtig, ja. Dass man dass man so weit wie möglich bewusst durchs Leben geht. Ja, bewusst und aufmerksam und dass man seine Umwelt auch pflegt und erhaltet. Ja, ja. Das ist für mich wichtig, weil es ist, wenn man die Geschichte zurückschaut, ist wie nichts garantiert. Ja. Wir meinen jetzt, es war fast 100 Jahre kein Krieg, 100, ja, aber 80 Jahre kein Krieg, aber dass die Sachen einem gleich bleiben, aber nichts bleibt gleich. Man braucht mal ein bisschen in die Geschichte zurückzuschauen, nachher sieht man dann, dass die Leute, wenn sie ein bisschen vorsichtiger gewesen wären, das ist nicht lang her, wo sie wirklich nicht vorsichtig waren und dann wieder, ja, dass das viel Unheil gebracht hat, ja.
Das, glaube ich, können wir als Schlusswort stehen lassen. Vielen Dank, Hans-Peter Vicola. Vielen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie gespannt auf die neuen Folgen von Nah dran gehen. Alle zwei Wochen auf den gängigen Podcast-Plattformen und auf der Homepage des Raiffeisenverbandes Südtirol. Selbstverständlich freuen wir uns auch über eure Kommentare und Anregungen zur Podcast-Reihe. Nah dran gehen. Auf Wiederhören.
Nah dran gehen in die spannende Welt der Genossenschaften. Dem Podcast des Raiffeisenverbandes Südtirol.